Im Herbst war ich auf einer kleinen Tagung, einer Konferenz. Es ging dort um das Thema Mission und unter anderem erzählte einer der Anwesenden, was er so macht, auch um Menschen zu erreichen. Und er sagt, für sich persönlich ist es sehr wichtig, dass er jeden Tag ein Gebet spricht. Und Grundlage dieses Gebetes ist ein Vers, der sich findet im 1. Timotheusbrief im 1. Kapitel. Das ist ein Brief, den Paulus geschrieben hat an seinen Schüler Timotheus. Und im ersten Kapitel, 1. Timotheus, er hat also zwei geschrieben. Es gibt nicht Timotheus den ersten, Timotheus den zweiten, sondern einfach zwei Briefe. Da sagt er im Vers 15 Folgendes zu seinem Schüler Timotheus. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Und er sagt, das soll Bestandteil unseres Gebetes jeden Tag sein, Herr, wir sind Sünder, vergib mir für das, was ich heute falsch gemacht habe. Und ich kann mich erinnern, ich bin vor ein paar Jahren auf einer Rundreise gewesen durch Frankreich. Dort haben wir einige Gemeindegründungsprojekte in Frankreich besucht, einmal quer durch wirklich ganz Frankreich, also vom Süden bis in, vom Norden in den Süden, vom Westen in den Osten, in Paris waren wir auch, noch zu friedlicheren Zeiten. Und wir kamen auf dem Land in ein Projekt, die sich als Schwerpunkt gesetzt hatten, um Menschen zu erreichen, viel zu beten. Wir haben sich dreimal die Woche getroffen, um miteinander zu beten als Gruppe. Und bei jedem Treffen haben sie gebetet, gleich zu Anfang, alles, was ihnen einfiel, was sie falsch gemacht haben und dass sie Gott um Vergebung gebeten haben. Also, Paulus sagt, ich bin der Erste aller Sünder und wenn wir Sünder sind, dann brauchen wir Vergebung. Paulus hat aber noch was anderes gesagt und zwar in Römer 8 gibt es noch einen Text, wo Paulus was erzählt hat. Im 8. Kapitel des Römerbriefes. Den hat Paulus geschrieben an die Christen in Rom, deswegen Römerbrief. Und da heißt es in Vers 16, oder ich fange mal von Vers 15 an, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Abba ist das hebräische Wort für Papi. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also, um es mal ein bisschen einfacher zu formulieren, Paulus sagt, wir sind Kinder Gottes. Was nun? Bin ich ein Kind Gottes? Oder bin ich ein Sünder? Oder bin ich beides? Wer ist für Sünder? Ich bin ein Sünder. Wer sagt, ich bin ein Kind? Wer sagt, ich bin beides? Und es gibt ganz viele Unentschlossene, die wissen jetzt nicht, weil Armin muss mal aufpassen, er weiß mal nicht, worauf hinaus will. Ob ich denke, dass ich ein Kind bin oder ein Sünder oder beides, hat Auswirkungen auf mein Leben. Es hat Auswirkungen, was ich über mich selbst denke, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, über mein Gottesbild und wie ich die ganze Geschichte auch weitergebe. Und ich stelle hier eine These vorweg. Wer sich entschieden hat, mit Jesus Christus zu leben, ist ein Kind und ein Kind. Auf keinen Fall ein Sünder. Und ich wünsche mir, dass ihr am Ende der Predigt davon überzeugt seid, was ihr seid. Beides ist aus meiner Sicht nicht möglich. Es geht nicht. Das ist das gleiche Niveau. Natürlich geht das, aber in Anführungsstrichen, aber es ist nicht gesund. Wenn ihr mit eurem Partner oder Partnerin verheiratet seid und gleichzeitig eine Beziehung mit jemand anders außerhalb der Ehe pflegt. Natürlich geht das, aber es ist nicht gesund, es wird dich zerreißen. Es funktioniert nicht, wenn du eine gesunde Ehe haben möchtest, dass du gleichzeitig noch eine Beziehung mit jemand anders außerhalb dieser Geschichte hast. Eine Sache ist ganz wichtig, wenn wir Bibeltexte haben und der das so erzählt hat, der hat nur diesen einen Text genommen. Das ist, muss man immer aufpassen. Wenn euch einer, wenn auch immer ich, euch nur einen Bibeltext vorlese, und ich habe jetzt nur erst Einzeltexte vorgelesen, auch nachher bitte prüft das nach, was ich gesagt habe. Geh selber nochmal hin und lies diesen Text im Zusammenhang. Das ist erstmal eine ganz wichtige Regel. Und wir kommen nochmal zurück zu 1. Timotheus 1,15 und schauen uns an, was sagt denn der Paulus da eigentlich? Und ich lese mal von Vers 12 an. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat, dass er mich treu erachtet und in seinen Dienst gestellt hat, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich unwissend und im Unglauben getan hatte. Überströmend war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das Wort ist gewiss, jetzt haben wir unseren Text und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus mir als dem Ersten die ganze Geduld beweise und zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Also, was sagt Paulus hier, um es mal ein bisschen runterzubrechen, damit auch die nicht so Bibellesegeübten das verstehen können? Paulus erzählt hier mit kurzen Worten seine Geschichte, wie er nämlich zum Glauben gekommen ist. An manchen Stellen erzählt, wird es ausführlicher erzählt, er war ein Christenhasser, ein Christenverfolger. Er war dabei, als der erste Christ als Märtyrer starb, nämlich Stephanus. Da hat er die Klamotten gehalten und sich darüber gefreut, wie die anderen fleißig draufgeworfen haben. Und er hat aufgepasst, dass ihnen ihre Klamotten nicht geklaut werden. Und dann war er der Oberste, der Christenverfolger. Wo er nur konnte, hat er sie versucht, ihrer habhaft zu werden, sie gefangen nehmen, sie foltern und hinrichten lassen. Das war sein Job. Bis er dann plötzlich auf einem dieser Wege, wo er gerade dabei war, neue verfolgen und umbringen zu lassen, ein Erlebnis hatte, bei dem er Jesus begegnet ist. Und sein ganzes Leben hat sich verändert und von dem großen Christenhasser ist er zu dem größten Missionar der ersten christlichen Gemeinde geworden. Der hat die meisten Texte im Neuen Testament geschrieben. 13 Briefe, nicht ohne. All das, was er so erlebt hat mit Gott, hat er festgehalten und weitergegeben. Und in dieser Hinsicht bezeichnet er sich als den Ersten der Sünder, weil er als einer derjenigen, die absolut gegen Gott waren, nun zu einem geworden ist, der einer der flammendsten Anhänger von Christus geworden ist. Aber er war der Erste der Sünder, jetzt nicht mehr, weil das ist gewesen, diese Geschichte hat sich nicht, ist vergangen. Jetzt gilt, was in Römer 8,16 steht. Und wenn ihr es noch genauer wissen wollt, lade ich euch ein. Und das ist so für mich ein ganz wichtiger Schlüsseltext in diesem Zusammenhang, das Johannesevangelium aufzuschlagen, und zwar das erste Kapitel. Hier im ersten Kapitel, das Johannes hier hat in seinem Evangelium, beginnt er anders als die anderen Berichte, die wir von Jesus haben. Er erzählt oder er fängt sehr philosophisch, theologisch an und sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch. Also er erläutert uns auf eine etwas blumige Art und Weise, wie es sich verhalten hat, wer Jesus ist, dass Jesus wirklich Gott ist und dass Gott in Jesus Mensch geworden ist, auf diese Erde kam. Und dann gibt es zwei ganz interessante Verse, die Verse 12 und 13. Oder ich lesen wir ab Vers 11, er kam in das Seine. Das ist also Jesus, kommt in seine Welt, zu seinen Menschen. Das Problem war, die Seinen nahmen ihn nicht an. Also die, das Volk der Juden, wo er als erstes hingekommen ist, die nahmen ihn nicht an. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt und auch nicht aus Willen des Fleisches, auch nicht aus Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Ich habe hier bewusst, ganz bewusst die Elberfelder Übersetzung, weil es ist wichtig, auch die Feinheiten der Sprache hier mitzunehmen, die hier drin sind. Dieser Text sagt, wenn ich Jesus aufnehme, bin ich ein Kind Gottes. Und zwar nicht irgendwie. Es gibt verschiedene Arten, wie eine Familie Kinder haben kann. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr auch Familien kennt, die Pflegekinder haben. Oder Familien, die Adoptivkinder haben. Und ich kenne Familien, die ihre Pflegekinder oder Adoptivkinder, je nachdem, ob sie noch da sind oder schon aus dem Haus, wirklich lieben oder geliebt haben wie ihre eigenen Kinder. Und doch, es ist ein Unterschied, ob es die eigenen sind oder nicht. Das erlebe ich zumindest immer wieder. Ich erlebe gerade bei Pflegekindern, häufig ist es so, dass ja ein Pflegekind in einer Familie ein Pflegekind ist, weil es in der Herkunftsfamilie nicht gut läuft, aus welchen Gründen auch immer. Und in einer Familie, wo ich das im Kopf habe, dass der junge Mann ist jetzt so 15, 16, in der Herkunftsfamilie lief es wirklich schief. Aber er hatte eine ganz große Sehnsucht danach, in seiner Herkunftsfamilie zu sein. Es gibt im Deutschen so den Spruch, Blut ist dicker als Wasser. Und auch wenn ein Kind, wenn es adoptiert ist, irgendwann erst viel, was war das jetzt für ein Zeichen? Sollte dein Bruder jetzt die Predigt übernehmen an der Stelle? Auch wenn ein Kind adoptiert ist und es erfährt es später, dass es adoptiert worden ist, ich erlebe auch in solchen Familien, dass die Kinder eine Sehnsucht danach haben, auch wenn sie wissen, es kann nicht so leicht zu ertragen sein. Sie möchten wissen, wer ist meine leibliche Mutter und wer ist mein leiblicher Vater. Es ist eben doch nicht so, so sehr auch Liebe da sein kann, es wird immer etwas anders sein, ob das meine angenommenen Kinder sind, ob adoptiert oder Pflegekinder oder auch die leiblichen Kinder, zumindest auch aus Sicht der Kinder. Und hier steht etwas ganz Spannendes in diesem Text. Ich werde, so heißt es, wer also Jesus aufnimmt, der ist aus Gott geboren. Du bist bei Gott, wenn du dich für Gott entschieden hast. Und der Text sagt, wie das geht. Also, da steht, wer also, ich lese es nochmal, so viele, die an seinen Namen glauben, oder so viele ihn aufnahmen und an seinen Namen glauben. Wenn du Jesus in dein Leben hineinlässt und wenn du glaubst, mit Namen ist, meint das alles, was ihn ausmacht, wenn du daran glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Retter der Menschheit, dass er für dich da ist, dass er für deine Schuld gestorben ist, dass er dich liebt, dass du mit ihm Zukunft und Leben hast, Gegenwart und Leben hier und Zukunft und Leben in der Ewigkeit. Wenn du all das glaubst, dann bist du aus Gott geboren. Oder gezeugt, wie es auch steht. Welche Folgen hat das, wenn ich geboren bin aus Gott? Das Erste, was mir so einfällt, und wir sind ja heutzutage recht weit, wie das alles so funktioniert mit Leben. Ich habe, wenn ich Kind meiner Eltern bin oder unsere Kinder, die haben die DNA von, also das Erbgut von uns. Und ich habe das Erbgut meiner Eltern in mir. Das macht schon etwas aus. Es ist schon teilweise ganz lustig. Neulich habe ich irgendjemandem mal ein Foto von meinem Führerschein gezeigt. Ich habe noch so einen Lappen, so einen grauen Lappen, wer die noch kennt. Bald muss er ja weg, jetzt ist irgendwann vorbei mit diesen grauen Lappen. Auf diesem Foto bin ich 17 Jahre alt. Und jemand meinte sofort, oh, das sieht aus wie Björn. Man erkennt das. Wenn das Kind von dir ist, das erkennt man. Du hast deine Spuren hinterlassen. als wenn ich aus Gott geboren bin, habe ich Gottes DNA. Und den Björn hatte ich neulich gefragt, wo sitzt du, Björn? Wo hast du dich versteckt? Ah, da. Gewartet, was denkst du, was das heißt, aus Gott geboren? Und du hast gesagt, Blutgruppe Megapower. Ach, du warst das, Silas? Ich dachte, es wäre Björn, Blutgruppe Megapower. Oh. Und das ist auch total schön, das ist ein Aspekt, ein netter Randaspekt, Johannes 14, 12. Wir werden die gleichen und noch größere Dinge tun, als Jesus sie getan hat. Musst du nicht aufschlagen, zitiere ich jetzt einfach so. Und ich finde es schön, wenn du wirklich dir den Mut nimmst und vorangehst und auch für Leute beten willst, wo du siehst, hier läuft was nicht so. Ein paar haben die Geschichte schon gehört, wo wir, das ist so eine der eindrücklichsten aus der jüngsten Vergangenheit. Wir waren halt hier im Nordpark, jetzt habe ich gehört, dass er Nordpark heißt. Und da gab es halt einen, mit dem wir ins Gespräch gekommen waren, der offensichtlich Probleme mit dem Bein hat. Er sagt, er kann kaum laufen. Schon nach 100, 200 Metern tut ihm das Bein derartig weh, als wenn er in der, ich sage immer Folterkammer, also in der im Fitnesscenter 200 Kilo oder so gestemmt hätte. Und wir haben ihn gefragt, ob er möchte, dass wir für ihn beten. Und er hat gesagt, ja. Und dann haben wir für ihn gebetet. Und wir haben ihn auch gefragt, hat sich was verändert? Und er stellte sich hin und sagt, ja, irgendwie fühlt es sich anders an. Und dann ging ihm sein Bier aus, weil in dem Nordpark wird halt viel davon konsumiert. Und die haben sowas wie so einen eigenen Kiosk, so nenne ich das immer. Es gibt so ein paar, die verdienen ihr Geld damit, dass sie den anderen dann ihren Kram da verkaufen. Dazu musste er, wie weit, 50 Meter? Na, 20, 30 Meter gehen, ne, ungefähr musste er gehen. Und er stand auf und ging, um sich seinen Nachschub zu holen. Und erst so im zweiten Augenblick habe ich gesehen, wow, der geht ganz normal. Er hat uns eben erzählt, dass er große Probleme mit seinem Bein hat und er geht ganz normal. Ich habe zu Matthäus gesagt, schau mal, achte mal drauf, wenn er zurückkommt. Und er kam zurück und er ging vollkommen normal. Und er setzte sich hin und wir fragten ihn, sag mal, ist dir irgendwas aufgefallen? Und er guckte uns an, ich bin nicht gehumpelt. Das ist so ein Aspekt von, was es heißt, Bluesgruppe Megapower zu haben, die göttliche DNA, die Gott dir gegeben hat. Ich erlebe nicht, dass das immer so läuft, wahrscheinlich gibt es da noch eine Menge zu wachsen, aber es ist auf jeden Fall mit Gott erlebbar, wenn du die DNA Gottes hast, dass Gott durch dich die gleichen Dinge tun möchte, die er durch Jesus getan hat. Noch größere, so steht es zumindest in dieser Bibel hier, die ich hier habe, und ich glaube, ihr habt dieselbe. Aber es gibt noch etwas, was ich noch viel wichtiger finde in diesem Zusammenhang. Wenn du, oder ich formuliere es erstmal anders, deine Eltern, die Familie, in die du hineingeboren bist, hat einen Einfluss auf dich als Person. Es ist ein Unterschied, ob du in einer mittelständischen Familie geboren bist oder in eine Familie, wo beide Eltern meinetwegen studiert haben, oder du in eine Handwerkerfamilie hineingeboren worden bist. Es ist ein Unterschied, ob du in eine Familie hineingeboren worden bist, die Gott kennt und liebt, oder in eine Familie, wo Gott überhaupt keine Rolle spielt. Es spielt ist ein Unterschied, ob du in England, in Polen, in Deutschland oder in Afrika geboren worden bist. Auch das alles hat einen Einfluss. Nämlich auf deine Identität, was du über dich selber denkst, wer du bist. Weil es hat dich geprägt von noch vor deinem ersten Atemzug, den du getan hast. Es hat Einfluss darauf, was du über dich selber denkst, was du über die Menschen um dich herum denkst, was du darüber denkst, wie die Welt so funktioniert. Es hat Einfluss darauf, wie deine Beziehung zu Gott oder auch eben nicht ist. Und als Christ hat es auch Einfluss darauf, wie du das, was du von Gott weißt, weitergibst. Wenn du die Identität hast, ich bin ein Sünder, wisst ihr, was das Problem ist von so einer Identität? Ich bin ein Sünder, ich kann nichts dafür. Was machen denn Sünder? Was tun Sünder? Sündigen. Das ist die Identität eines Sünders. Ich mache es noch ein bisschen krasser. Wenn wir mit den Leuten in dem Junkie-Park reden, dem Nordpark, viele sagen, hier komme ich nie raus. Das ist die Endstation. Ich finde das ganz schrecklich, wenn sie das sagen. Und sie haben recht. Solange das ihre Identität ist, hier komme ich nie raus, werden sie nicht rauskommen. Ich sage immer, mit Jesus ist das möglich. Was ich Ihnen so noch nicht formuliert habe, aber mit Jesus hast du eine neue Identität. Ich nehme noch kurz ein anderes, so eine kleine Fußnote. Ihr kennt vielleicht das, dass man sagt, einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker. Und wenn er frei ist, also wenn er trocken ist, dann sagt man, er ist ein trockener Alkoholiker. Ich glaube, dass hieran was falsch ist. Das ist aber jetzt eine These. Ich habe die nicht belegt. Weil der trockene Alkoholiker hat trotzdem noch im Kopf, ich bin Alkoholiker. Ich bin nur trocken. Von daher ist immer latent die Gefahr, und das sagen die auch, es ist immer latent die Gefahr des Rückfalls. Ich würde mir wünschen, dass man den Leuten beibringt, du bist nicht ein trockener Alkoholiker, sondern du bist ein Mensch, der sich bewusst entschieden hat, Abstinenz und gesund zu leben. Ich glaube, das ist viel positiver, als wenn ich denke dauernd, ich bin ein trockener Alkoholiker. Weil das funktioniert nicht, ja? Da haben wir nämlich genau diesen Konflikt zwischen Kind und Sünder. Weil es widerspricht sich. Ich will nicht trinken, aber ich bin ja eigentlich Alkoholiker, weil in diesem trockenen Alkoholiker steckt das Alkoholiker mit drin. Und nochmal, wenn der sich sagen würde, ich bin ein gesund, bewusst, abstinent lebender Mensch, das ist eine ganz andere Identität, als ich bin ein trockener Alkoholiker. Das heißt auch mit anderen Worten, ich war ein Loser. Ich habe in meinem Leben verloren. Und das ist zeitlebens der Stempel auf meinem Leben, ich habe verloren. Wenn ich sage, ich bin ein gesund, bewusst, abstinenzlebender Mensch, dann fragt keiner danach, warst du mal Alkoholiker? Hat mich noch nie einer gefragt, weil ich trinke keinen Alkohol. Und ich habe darüber auch schon erzählt, aber es hat mich noch nie einer gefragt, warst du mal Alkoholiker? Sondern die haben, aha, der hat sich entschieden, der möchte keinen Alkohol trinken, aus welchen Gründen auch immer. Und wenn ich glaube, dass ich ein Sünder bin, das bringt eine ganze Menge mit sich. Also erst nochmal vorweg. Wenn du dich noch nicht für Gott entschieden hast und gesagt hast, ja, ich glaube an Jesus und seinen Namen, ich möchte ihn aufnehmen in mein Leben, möchte ich dir nur Mut machen, tu das. Das ist das Beste, was du in deinem Leben tun kannst. Weil damit schließt du den Schlüssel zum Himmel auf, wenn du diese Entscheidung bewusst festmachst. Und all das Gute, was Gott für und mit dir möchte, geschieht in deinem Leben. Und wie wir schon mitgekriegt haben, du bekommst eine neue Identität. Kommen wir noch mal kurz zu dem Sünder zurück. Wenn ich denke, dass ich ein Sünder bin, dann habe ich immer Angst, Dinge falsch zu machen. Und ich habe immer das Gefühl, ich bin Gott gegenüber nicht gut genug. Immer so latent die Frage, da läuft ja was schief. Dann kommt dazu, wenn ich nicht gut bin, dann möchte ich mich gerne über die anderen stellen. Also ich muss ja wenigstens, es gibt immer noch einen, der schlechter ist als ich. Und wenn, natürlich, gibt immer noch einer, der mieser ist als ich. Du brauchst nur in den Nordpark zu gehen, dann siehst du, die wissen alle noch einen, der schlechter dran ist als sie und dem, der noch mieser ist. Auf der anderen Seite gönne ich aber anderen auch nicht, wenn es ihnen gut geht, weil mir geht's ja nicht gut. Ich bin ein Sünder, ich bin ein schlechter Mensch, dann darf es jemand anders nicht besser gehen als mir. Und auch das Schlimme ist, wenn ich diese Identität habe, ich bin ein Sünder, jeder Fehler, den ich mache, sagt, ja, siehst du, bist Sünder. Und als Sünder kann ich nicht frei zu Gott kommen, sondern ich muss viel betteln, wenn ich was von ihm will. Das ist so meine Gottesbeziehung. Ah, ich bin ja eigentlich nicht würdig, aber bitte Herr, erbarme dich doch meiner das und überhaupt. Und dann fange ich an, Gott mit vielen frommen Worten zuzutexten, um das hinzukriegen. Und es ist noch dicker. Ich denke, wenn wir die Identität Sünder haben, und es geht aus meiner Sicht nochmal, es gibt keine Misch, entweder bist du Kind oder Sünder. Beides funktioniert nicht, es widerspricht sich wie das Wort trockener Alkoholiker. Oder wie verheiratet und eine Beziehung haben. Das klappt nicht zusammen. Ich finde diese Geschichte immer total tragisch. In Lukas 15, die Geschichte von den eigentlich zwei verlorenen Söhnen. Es ist nämlich nicht nur einer. Kurz zum Inhalt, da ist ein Vater, der hat zwei Söhne. Der Jüngere sagt irgendwann, als er alt genug ist, Vater, ich will jetzt mein Erbe haben, bist noch nicht tot, ist mir egal, gib mir mein Erbe, ich will leben. Und der Vater teilt es und das Erbe unter beiden auf. Der Jüngere macht alles zu Geld, was er hat, düst ins Ausland und lebt in Saus und Braus, bis er nichts mehr hat. Dann wird ihm bewusst, oha, war wohl doch nicht so gut, was ich gemacht habe, kehrt reuig zurück, will eigentlich nur noch irgend so ein Knechtjob bei seinem Vater haben, irgendwo im, die Kühe hüten oder irgendwas. Und sein Vater nimmt ihn vollständig als Sohn wieder an und lässt sogar ein Fest feiern. Die Reaktion des älteren Sohnes sieht etwas anders aus. Der kommt vom Feld zurück, kriegt mit von der Arbeit, da ist Party zu Hause. Er hat davon noch nichts erfahren, erst jetzt, als er nach Hause kommt. Aber statt dass er auf die Party geht, um mitzufeiern, bleibt er draußen. Erkundigt sich, was Sache ist und hat erst recht keine Lust, bei der Party dabei zu sein. Der Vater kommt raus zu diesem älteren Sohn. Weil er wütend ist, nicht der Vater, sondern der Sohn. Und er redet mit ihm. Und der ältere Sohn sagt, Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir. Und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals auch nur ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da dieser dein Sohn da gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, da hast du ihm gleich das gemästete Kalb geschlachtet bis dahin. Wenn du glaubst, dass du ein Sünder bist, nachdem du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, hast du nicht verstanden, wie der Vater ist. Dieser ältere Sohn hat überhaupt nichts begriffen. Wenn man sich diese Geschichte anschaut, dieser Vater ist wirklich unglaublich. Da fehlen mir die Worte. Wie dreist ist das, hinzugehen und zu sagen, Vater, gib mir mal das Erbe. Und der Vater lebt noch. Vielleicht ist er auch noch, auf jeden Fall macht so den Eindruck, als wenn er immer noch ganz mitten in Saft und Kraft im Leben ist. Und ohne zu zögern, sagt der Vater, okay, wenn ich dich nicht halten kann, kriegst du dein Erbe. Aber nicht nur er, wenn man den Text liest, beide Söhne bekommen das Erbe. Auch der Ältere bekommt das Erbe. Er teilt es unter beide auf. Damit hat der Ältere schon alles. Es stimmt wirklich, alles hat er. Aber er macht nichts draus. Und dann erlebt er, dass der Vater gut ist. Dass er dem Sohn nicht nachträgt. So ist nämlich Gott, wenn du zu ihm kommst. Er trägt dir nicht nach, was du getan hast. Er freut sich, dass du zurückkommst. Und hier, das ist wirklich eine wunderbare Geschichte, dass er uns das Recht gibt, Kinder Gottes zu werden, wenn wir ihn aufnehmen. Das heißt in der Geschichte, er steckt ihn den Siegelring an, er kriegt das Gewand und die Schuhe um, er setzt ihn vollständig in diese Position ein, die er vorher hatte, nämlich Kind des Vaters. Und was ist mit dem Älteren, der Gott nicht versteht? Der den Vater nicht versteht in dieser Geschichte, der nicht begreift, wie gut dieser Vater ist? Der ist total hartherzig. Und das passt zu der Geschichte, die wir hier eben hatten mit den Kindern. Das Hartherzige macht, schadet mir selber am meisten. Ich schade mir, weil das mit so einem Stein in der Brust, das tut weh. Und mit so einem Stein in der Brust, da sehe ich nicht, wie das Leben um mich herum läuft. Und ich bin ungerecht gegenüber den Mitgeschwistern. Ich bin ungerecht gegenüber Gott, das ist er nämlich. Wie er sich dem Vater gegenüber verhält, der da, dein Sohn, ja, du und nicht mal, der sagt zu dem Vater, du bist ein Geizhals, ein Tyrann, ein Halsabschneider bist du. Das ist, wenn du ein falsches Gottesbild hast und nicht siehst, was du bist. Ein Kind Gottes. Als Kind weißt du, Gott liebt mich. Und wir haben jetzt keine so wuseligen Kleinen hier. Aber wir kennen das auch hier von euren Kindern und Enkeln. Was ist, wenn die unruhig sind, wenn die laut sind? Die Eltern sagen, oh, was machst du jetzt wieder oder sowas, sondern sie nehmen das Kind liebevoll auf den Arm. Und das Kind weiß, dass es sicher ist und geborgen, wenn es eine gesunde Eltern-Kind-Beziehung ist, das vorausgesetzt. Dann geht man vielleicht raus, wenn es zu laut ist mit dem Kind. Aber das Kind weiß auch, wenn es was ausgefressen hat, wenn es mit sich selber nicht klarkommt. Ich weiß, ich kann immer in die Arme von Mama und Papa kommen. Und die werden mich aufnehmen. Ein Kind muss nicht betteln, wenn es Hunger hat. Das sagt, ich habe Hunger. Und weiß, dass die Eltern dafür sorgen würden, dass es was zu essen bekommt. Ein Kind, das weiß es nicht, aber es erlebt es. Ein Kind, wenn es in einer gesunden Familie groß wird, weiß, ich muss nicht perfekt sein. Nicht reflektiert, so wie wir. Aber Kinder machen Fehler. Niemand, wenn so ein Krabbelkind anfängt, ihr Größeren, ihr könnt euch noch erinnern an eure kleinen Brüder, als die anfingen, ihre ersten Schritte zu machen und dann vielleicht so vom Sofa zum Tisch. Und dann sind sie hingefallen. Und haben Mama und Papa da geschimpft, dass sie hingefallen sind? Nein, sondern die haben sich gefreut, haben gesagt, wow, deine ersten 3 Schritte. Und mit jeder Ermutigung, die wir als Eltern machen, hat das Kind mehr Mut, noch mehr Schritte zu tun. Ein Kind weiß sich sicher. Ein Kind hat keine, in einer gesunden Beziehung hat keine Angst. Ein Kind darf auch Fehler machen. Kind sein heißt nicht perfekt sein. Dass ich Kind Gottes bin, heißt nicht, dass ich perfekt bin, noch dass ich perfekt sein muss, solange ich hier auf dieser Erde bin. Ein Kind sein, das ist das, was Kinder ausmacht, heißt wachsen und lernen zu dürfen. Und zum Wachsen und Lernen gehört in dieser Welt auch Fehler machen dazu. Aber deswegen wirst du deine Tochter nicht zur Tür, vor die Tür setzen, weil sie einen Fehler gemacht hat. Sondern wirst sie vielleicht sogar in den Arm nehmen und trösten, weil sie einen Fehler gemacht hat. Und du mit ihr mitleidest, dass ihr etwas misslungen ist als Kind. Kinder oder Sünder? Es geht nicht beides. Und jetzt kommen so die allerletzten 2 Gedanken, die sind auch ganz kurz. Welches Konzept bestimmt deinen Glauben? Ich habe diesen ersten kurzen Gedanken mit dem überschrieben und das passt zu dieser Geschichte jetzt wieder. Du bist, was du isst. Und zwar jetzt nicht im Sinne von Stein oder Apfel, sondern von Worten. Ich habe das eine Wort Steine genannt, ja, oder Wort Äpfel könnte man das andere nennen. Wenn du dir ständig sagst, ich bin ein Sünder, dann heißt das, alles, was wir so gesehen haben in der Bibel, dann entwickelst du oder förderst, nährst ein negatives Bild, das Gott nicht von dir hat. Wenn du sagst, ich bin ein Kind, dann weißt du, ich bin frei vor Gott. Ich darf mich verhalten, ich darf eine Beziehung zu Gott haben, wie es ein Kind in einer gesunden Kindern-Elternbeziehung hat. Auch in dieser Freiheit und diesem Freimut, wie Kinder sind. Es macht etwas mit dir. Das heißt, du bist, was du isst. Ist dein Selbstbild, ich bin Sünder, dann wird es dich und deine Beziehung zu Gott und deinen Mitmenschen prägen. Glaubst du, dass du ein Kind bist, wird es dich und dein Selbstbild und deine Beziehung zu Gott und deinen Mitmenschen genauso prägen. Und der zweite Gedanke, also ist der erste, du bist, was du isst. Also was sage ich mir selber über mich? Wer bin ich? Was sagt die Bibel? Was nehme ich an aus der Bibel? Und die Bibel sagt eindeutig, haben wir uns angeschaut, du bist aus Gott geboren, wenn du Kind Gottes geworden bist. Kein Adoptivkind und kein Pflegekind, sondern ein leibliches Kind. Und der nächste Gedanke ist, werde, was du bist. Du bist schon Kind Gottes, aber wir müssen wachsen im Kind Gottes sein. Und je mehr du darin lebst, was du bist, nämlich Kind, desto mehr wird sich dein Leben auch dahingehend entwickeln. Und das werden wir noch in 2 weiteren Predigten vertiefen. Das wünsche ich dir. Und jetzt ich stelle die Frage nochmal. Wer glaubt, dass er Kind Gottes ist? Und nur Kind? Und ihr anderen wünsche ich, dass Gott euch das offenbart. Es ist so schön, dass ich Kind sein darf. Es geht um das Thema Identität. Wer bin ich in Gottes Augen? Amen.